Liebe Gemeinde, zwei Worte aus dem Hebräerbrief. Einmal mehr zum Thema Tod, das andere Wort zum Thema Ewigkeit. Je nachdem, auf was man das Gewicht legen will, heißt dieser Tag Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Im Hebräer 9, Vers 27 stellt die Bibel fest, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und im selben Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, heißt es von Jesus Christus: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wenn man den christlichen Buchmarkt betrachtet, auch das, was Sie auch nach diesem Gottesdienst wieder an Sortiment in unserer Bücherstube nebenan ansehen und kennenlernen können, stellt man fest, dass es heute auch im christlichen schriftstellerischen Bereich immer mehr versucht wird, Lebenshilfe zu geben. Das heißt, man entdeckt das Christsein auch für die Fragen des praktischen Lebens Bedeutung hat. Alles, was uns diesseits der Todesgrenze bewegt, Partnerschaft, Ehe, Familie, Sexualität, Angst, Schwermut, Management, Geld, und ganz sicher hat Jesus Christus auch für diesen Bereich sehr viel zu bedeuten. Das heißt, dass seine Erlösung auch bewirkt, dass ich mit Menschenfurcht, Minderwertigkeitskomplexen und mit dem Umgang mit anderen Menschen, Gemeinschaftsfähigkeit, Verantwortung, besser und besser umgehen kann und leben kann. Aber wann denken wir einmal nach über Ewigkeit? Es gibt ein Wort von Blaise Pascal, französisch-christlicher Denker, der sagte: Unsere Vorstellung vergrößert die Gegenwart so sehr, weil wir mit ihr fortwährend in Gedanken beschäftigt sind, und verkleinert dermaßen die Ewigkeit, weil wir nicht an sie denken, dass wir aus der Ewigkeit ein Nichts machen und aus dem Nichts eine Ewigkeit. Wir leben in Zeit und wir leben in Raum, und beides beschäftigt uns sehr stark. Deswegen bewundere ich auch den Mut, wer heute gekommen ist und nicht ausweichen will, der Tatsache, die wir eben hörten, dass wir sterben müssen. Aber nicht wahr, es kann uns schwindeln bei dem Gedanken, so wie es der Schwester Sabine und Dietrich Bonhoeffer, die zusammen ein Zimmer hatten und in ihrer Kindheit zusammen auch übernachteten, schwindelte, wie sie in ihren Lebenserinnerungen berichtet, wie sie auch damals schon mit ihrem kleinen Bruder Dietrich abends, wenn die Eltern gegangen waren und das Licht ausging, nachdachten über Ewigkeit. Und wie Kinder haben sie sich vorgenommen, jetzt nur noch an Ewigkeit zu denken. Und dann sagt sie: Wir haben es getan, bis uns schwindelig wurde. nicht wahr? Da kann einem schwindeln. Was können wir darüber wissen? Und was soll man sich da vorstellen? Genauso gebraucht Blaise Pascal ein Wort. Er sagt, er spricht von Schaudern. Er sagt, bedenke ich die kurze Dauer meines Lebens, aufgezehrt von der Ewigkeit vorher und nachher, bedenke ich das bisschen Raum, das ich einnehme und selbst den Raum, den ich sehe, verschlungen von der unendlichen Weite der Räume, von denen ich nichts weiß und die von mir nichts wissen, dann erschaudere ich und staune, dass ich hier bin und nicht dort. Keinen Grund gibt es, weshalb ich gerade hier bin und nicht dort, weshalb ich jetzt lebe und nicht dann. Wer hat mich hier eingesetzt? Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern. Also in Bezug auf Raum kann man Ewigkeit vielleicht übersetzen als Unendlichkeit. Und in Bezug auf unsere Zeitlichkeit, in der wir leben müssen, kennen wir Ewigkeit als die Zeit Gottes. Die Theologen raufen sich die Haare und versuchen mühsam, das irgendwie zu umschreiben. Man kann es nicht. Es ist die Dimension Gottes. Ewigkeit ist Gottes Zeit. Wie soll man das ausdrücken? Zeit ohne Zeit. Währende Selbigkeit. Ewige Dauer. Ewiges Jetzt. Und so versuchen sie, es in Worte zu fassen, was unsere Grenzen sprengt. Aber es gibt ja ein Buch, auf das jeder stoßen wird, der sich mit diesen Fragen beschäftigen wird, als eine Informationsquelle. Und dieses Buch lehrt uns, was die Barockdichter so gesagt haben: Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass mir werde groß das Große und das Kleine klein erscheine. Dass wir bloß nicht die Maßstäbe falsch setzen, wie wir es eben gehört haben, und aus dem Nichts etwas machen, was alles ist, und aus dem, was uns noch erwartet, nichts machen. Das hat seinen Sinn, dass der Buß- und Bettag vor dem Toten- oder Ewigkeitssonntag liegt. Denn in der Ewigkeit, das ist 100%, werden wir Gott begegnen und wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Wir können sonst vor ihm nicht bestehen. Und deswegen ist das Erste, was uns mit Sicherheit erwartet, was Hebräerbrief sagt, es wird ein Gericht geben und unter anderem beschreibt es die Bibel so. Offenbarung 20, Abvers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens wurde, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also der erlebt den zweiten Tod. Es ist in Offenbarung 22, Vers 8 noch deutlicher, wie geredet wird von einem zweiten Tod. Und das, wozu oft auf Beerdigungsansprachen keine Zeit ist und wozu auch keine Aufnahmebereitschaft ist, weil wir betroffen sind, weil wir voll Trauer sind, das möchte ich heute uns sagen. Wenn der Glaube an Jesus das ewige Leben bringt, dann bringt der Nicht-Glaube an ihn auch den ewigen Tod. Das ist der Tod, den man fürchten sollte. Heute erlebt man sehr oft, dass die Leute sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber vor dem Sterben. Aber liebe Gemeinde, sterben müssen wir alle, aber auf ewig tot sein, und das heißt in der Bibel auf ewig von Gott getrennt sein, das müssen wir nicht alle, seitdem Jesus hier war und da am Kreuz hing. Wer sich hier schon das Gericht Gottes, das in Jesu Christi Tod über mein Leben erging, gefallen ließ, wer sich diesem Gericht schon stellte, der wird dort gerettet sein. Wer schon hier lernt, den alten Adam zu töten, jeden Tag, das Wesen in uns, das Gott entgegensteht, gegen ihn rebelliert, ihm nicht glaubt, und das nennt die Bibel Sünde. Wenn ich komme, werde ich die Welt überzeugen von der Sünde, sagt Jesus. Und dann kommt nicht das, was wir uns oft so vorstellen, wenn wir das Wort hören, sondern von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Ist das Sünde? Nicht an ihn glauben? Es gibt doch so viele Gründe, nicht an ihn zu glauben, angeblich. Jesus nennt es Sünde, nicht zu glauben. Nicht ihm zu vertrauen, ihn nicht für glaubwürdig und ihn nicht für vertrauenswürdig zu halten. Wer also hier diese Haltung in uns richten lässt, der kommt dort aus dem Gericht. Denn er hat das Gericht Gottes in Jesus für sein Leben und sein Sterben akzeptiert. Graf Johann der VI. Von Oranien, ich weiß nicht, wann er gelebt hat, hat mal gesagt, wer stirbt, ehe er stirbt, stirbt nicht, wenn er stirbt. Das muss ich wiederholen. Wer stirbt, ehe er stirbt, stirbt nicht, wenn er stirbt. Diesen zweiten Tod, das ist biblische reformatorische christliche Theologie, hat Jesus getötet. Dieses Getrenntsein von Gott hat Jesus getötet, als er am Kreuz starb. Diesen Tod hat er auch besiegt. Dieses ewig leben müssen, getrennt von Gott, hat Jesus beseitigt, auf sich genommen, als er sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Jesus das erlebt und durchlebt, was jeder erleben muss, der hier ohne Gott leben will. Denn wie es ein Theologe sagte, der es viel besser sagen kann als ich, weil er ein größerer Theologe ist, in der Hölle sein, das heißt, Doppelpunkt, gegen Gott und ohne Gott sein. Und Sünder sein, das heißt, gegen Gott und ohne Gott sein. Das Geheimnis liegt aber darin, sagt er, dass der Mensch der Sünde ohne Gott sein wollte und dass der Mensch der ewigen Verdammnis nunmehr ohne Gott sein muss. Wenn es Ihnen hilft, zu verstehen, ein bisschen davon zu verstehen, was Hölle ist, dann merken Sie sich diese Formulierung: Der Mensch, der hier ohne Gott sein wollte, wird, und das ist der ewige Tod in der Hölle, ohne Gott dort sein müssen. Und das ist die Hölle in der Hölle. Das ist der zweite Tod. Und der Mensch, der schon hier mit Gott leben wollte, wird dort auf ewig mit und bei ihm leben dürfen. Die ewige Verdammnis ist die ewige Qual eines Menschen, der als ein von Gott erschaffener Mensch alleine nur von Gott sein Leben haben kann, aber der als ein gegen Gott sich empörender Mensch sein Leben ohne Gott nun haben muss. Ewigkeit heißt, ich werde ewig leben. Der Himmel heißt, bei Gott sein, und die Hölle heißt, in der Ferne von Gott sein. Das aber, was Jesus Christus hier so wesentlich macht, ist, dass er nicht möchte, dass er uns richten muss, und deswegen kommt er als Retter auf diese Welt. Es gibt ein Wort, das mir da geholfen hat, und weil ich einfach mal vermute, dass es auch Ihnen helfen wird, lese ich es Ihnen. Es ist Licht in diese schwierigen Zusammenhänge, um die es heute geht, von einem Mann, der im Dritten Reich in der Bekennenden Kirche aktiv war, Paul Humburg. Und Paul Humburg hat einmal im Traum etwas gesehen, was er so berichtete. Er sagte, er hat mal das jüngste Gericht geschaut. Und da hätte Jesus zu denen zu seiner Rechten gesagt: Kommt her, ihr Gesegneten. Und sie traten zu ihm und gingen ein in ihr himmlisches Erbe. Und dann wandte er sich majestätisch um, hob die andere Hand und sagte zu denen zu seiner Linken: Geht hin, ihr Verdammten. Und da flohen die Verdammten, von seinem Richterwort getroffen, in die äußerste Finsternis. Aber drei blieben noch einen Augenblick gebannt vor Entsetzen stehen. Und ehe sie dahin fuhren, hörte ich sie sagen, jeder zu dem anderen: Hast du die Hand gesehen? Auch die linke Hand ist durchbohrt. Nicht wahr? Also die Hand, mit der er in den Himmel einlädt, die rechte Hand ist die durchbohrte Hand. Das ist uns ja noch verständlich. Mit der Hand hat er für uns und für die, die ihm geglaubt haben, am Kreuz gehangen und ihnen den Weg in den Himmel ermöglicht. Aber die Hand, mit der er richtet, ist auch die durchbohrte Hand. Jeder also, der nicht mit Gott leben wollte, wird also einmal nicht gerichtet von einer Hand eines großen Diktators, der sich nie darum gekümmert hat, ihn zu retten oder ihm diese Dinge klarzumachen, der nie nach ihm gesucht hätte, ihm nie die Erlösung angeboten hätte. Das wäre ungerecht. Sondern auch die Hand, mit der Jesus richten wird, und Gott, sagt die Bibel, hat Jesus das ganze Gericht übergeben, weil er der Retter war, wird er auch gerecht richten. Und das wird einmal die Tragik des jüngsten Gerichtes sein, dass eine versöhnte Welt seit 1993 Jahren versöhnte Welt daran zugrunde geht, dass sie nicht wollte, nämlich das tun, glauben an Jesus Christus. Das wird einmal der ewige Schrecken in der Verdammnis sein: Ich habe es doch gewusst, ich habe es doch geahnt und ich habe es nicht gewollt. Jesus hat alles getan, was nötig ist, und seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist, das ist jetzt die Botschaft Ewigkeit, du Freudenwort, wo wir nach der Predigt in einer zweiten Liedfassung singen werden, Ewigkeit, du Freudenwort und nicht mehr Donnerwort, dass niemand mehr verloren gehen muss wegen dem, was er getan hat. Und wenn deine Sünde so groß ist, dass du denkst, da gibt es keine Vergebung für, dann sagt Jesus, du kannst gerettet werden, denn alles das, den ganzen Schmutz, habe ich auf mich genommen, damals am Kreuz. Und deswegen gehen nur noch Menschen verloren, nicht wegen ihrer Sünde, sondern weil sie dieses Angebot nicht angenommen haben. Das heißt, ich werde sie überführen von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Also merken wir uns, es geht keiner verloren wegen dem, was er getan hat. Höchstens wegen dem, was er versäumt hat zu tun, was er unterlassen hat zu tun. Nämlich das Angebot der Erlösung in Jesus anzunehmen. Denn sonst könnte man ja sagen, das ist ungerecht. Ich bin aufgewachsen als jemand, der in Verhältnissen groß wurde. Nicht wahr? Darüber werden auch oft Gespräche geführt. Ist das denn gerecht? Der eine, der hat eine Chance bekommen, der ist ja in einem bestimmten Umfeld groß geworden. Der andere, der wurde ja schon fast zum Gauner erzogen. Wie sollte der ein anderes Leben führen? Und weil es mir mit dieser Frage auch geholfen hat und weil ich vermute, dass es Ihnen im Erfassen dieser Dinge auch hilft, kommt hierfür das zweite Beispiel. Es ist von einem Inder und er schreibt darüber, wie er einmal sich vorstellte, wie einem Bösewicht erlaubt wurde, in den Himmel einzugehen. Ein indischer Christ, Sadhu Sundar Sin. Einmal trat in meiner Gegenwart ein Mann, der ein übles Leben geführt hatte, nach seinem Tod in die jenseitige Welt ein. Und er fing sofort an, die Engel zu verfluchen und zu schmähen und zu sagen, Gott ist überhaupt ungerecht. Er hat solche schmeichelnden Sklaven, wie ihr seid, den Himmel bereitet und die übrige Menschheit wirft er in die Hölle. Das nennt ihr Liebe? Und die Engel entgegneten, gewiss, Gott ist Liebe. Er schuf die Menschen, damit sie auf ewig mit ihm in Gemeinschaft leben könnten. Aber die Menschen haben sich in ihrer Hartnäckigkeit und durch den Missbrauch ihres freien Willens von ihm abgewandt und haben sich selber die Hölle bereitet. Gott wirft niemanden in die Hölle, sondern der Mensch schafft sich selbst die Hölle, indem er sich in Sünde verstrickt. Niemals hat Gott eine Hölle geschaffen. So lässt er einen Engel sprechen und in demselben Augenblick war die überaus liebliche Stimme eines hohen Engels zu hören. Gott erlaubt, dass dieser Mensch in den Himmel geführt werde. Und begierig schritt der Mann vorwärts. Aber als sie die Himmelstür erreicht und den heiligen und lichtumfluteten Ort sahen, begann er sich unbehaglich zu fühlen. Die Engel sprachen zu ihm, sieh doch, was für eine schöne Welt das ist, geh weiter und schaue sogar den Herrn auf seinem Thron. Er blickte von der Tür aus hinein. Als er dann aber das Licht der Sonne, der Gerechtigkeit sah und im Vergleich dazu, wie unrein sein Leben, wandte er sich zurück, denn Ekel vor sich selber überfiel ihn quälend und er stürzte kopfüber in die abgrundlose Tiefe. Dann war die Stimme des Herrn zu hören, seht, meine lieben Kinder, hierher zu kommen ist keinem verwehrt. Und niemand verbot es diesem Menschen, noch hat irgendjemand ihm geboten, wegzugehen. Vielmehr hat sein eigenes Leben ihn gezwungen, von diesem heiligen Ort zu fliehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es also auch gar nicht ertragen. Der Mensch, du und ich, wirst letztlich das bekommen, was du willst. Die Nähe Gottes oder die Ferne Gottes? Wo willst du heute schon sein? Also merken wir uns als erstes, es gibt zwei Arten von Ewigkeit. Ferne von Gott und in der Nähe von Gott. Und ich werde einmal das tun müssen, was ich tun wollte, oder ich werde einmal das tun dürfen, was ich hier schon tun wollte. Und keiner geht verloren wegen seiner Sünde. Dafür hat er die Verantwortung übernommen. Das muss mich gar nicht mehr so kümmern. Das hat er alles getragen. Aber du gehst verloren, wenn du meinst, diese Tat nicht nötig zu haben und nicht die leeren Hände des Glaubens auszustrecken und zu sagen, danke, was ich verdient hätte, hast du getragen. Als Johannes der Täufer Jesus kommen sieht, ist der erste Satz, den er über ihn ausruft, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Sagen manche Menschen, und damit komme ich zum Schluss, ja, aber wieso denn nur über Jesus? Wieso gibt es keine anderen Wege? Dazu möchte ich ein letztes Beispiel bringen. Ein durstiger Mann steht vor einer Quelle. Nein, sagt er, ich will keinen Tropfen Flüssigkeit anrühren, solange ich lebe. Kann ich meinen Durst nicht auf andere Weise löschen? Und du sagst ihm, nein, du musst trinken oder du wirst sterben. Er erwidert, ich will nicht trinken, aber es ist ungerecht, dass ich deshalb sterben muss. Hat er recht oder hat er Unrecht? Er hat Unrecht. Sein Durst ist das unvermeidliche Resultat davon, dass er ein Naturgesetz vernachlässigt. Und auch wir müssen glauben oder sterben. An Jesus glauben und ewig leben oder Jesus misstrauen und ewig sterben. Warum weigern wir uns? Einer sagte mal, wenn Jesus Christus für Gott selbst der einzige Weg war, uns in die Ewigkeit zu ihm zu bringen, wieder mit ihm zu versöhnen, dann ist er auch für uns Menschen der einzige Weg. Wenn Jesus für Gott das einzige Mittel ist, dann ist er auch für uns das einzige Mittel. Und du musst dieses Mittel einnehmen. Wenn der Arzt zu dir kommt und sagt, nehmen Sie dieses Mittel. Sie haben Gift genommen. Sie sind in Sünde gefallen. Und er bringt das Gegengift und sagt, nehmen Sie es, sonst werden Sie sterben. Wenn Sie es sofort nehmen, ich stehe dafür ein, dass das andere Gift unschädlich gemacht wird. Und Sie sagen, nein, Doktor, ich glaube nicht an Gegengifte. Es muss alles so seinen Lauf haben. Ich will nichts mit diesem Heilmittel zu tun haben. Ich will es anders probieren. Außerdem glaube ich nicht, dass es irgendein Heilmittel für dieses Gift gibt. Sie werden sterben und es ist nicht ungerecht. So wird es sein, wenn nachdem wir von Jesus gehört haben und uns weiter verschließen und sagen, ich bin ein gebildeter Mensch, das gilt für mich nicht, das ist eine alte Idee. Wir werden umkommen und Jesus wird uns einmal sagen müssen, du hast es selbst gewollt. Das Menschenwille ist ein Himmelreich, aber auch das Gegenteil. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.